Das Thema ist heute Lektion 9, Jüngerschaft in der Urgemeinde, Teil 2. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns hier zusammenkommen lässt für dieses wichtige Thema. Ich möchte darum bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Ideen von Jüngerschaft verstehen, dass wir deine Ideen von Jüngerschaft umsetzen. Und ich möchte darum bitten, dass du uns jetzt Aufmerksamkeit schenkst und offene Herzen und dass du durch dein Wort redest. Amen. Jüngerschaft und Jünger machen baut bei Jesus auf einige Prinzipien auf. So wäre es, was zu erwarten, dass einige Warten bereits im Leben von Jesus beobachtet zu beobachten waren, die sich dann in der Urgemeinde wiederholen. Die Idee ist, Jesus macht Jünger und die Jünger von Jesus machen wieder Jünger, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen. Das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sprechen heute über die Wirkung des Heiligen Geistes und dann die Verteidigung des Glaubens in Erwartung der Wiederkunft Christi. Es ist so, dass rein theoretisch könnte man annehmen, wenn hier jeder an diesem Kurs erfolgreich teilgenommen hat, dass jeder seine eigene Gruppe beginnt und selbst Jünger macht. Das ist eigentlich die Idee vom Jüngermachen, dass jeder in der Lage ist, selbst etwas zu tun. Kommen wir zum ersten Punkt: Jünger machen. Jünger machen beginnt sehr früh und hat auch dann in der Gemeinde eine sehr große Bedeutung, als nämlich die erste Gemeinde. Als erste Gemeinde dort existiert hat und durch die Pfingstpredigt viele Leute gläubig geworden sind, gab es sehr, sehr viele, die zur Gemeinde hinzukamen. Die Gemeinde ist gewachsen. Das können wir in der Apostelgeschichte 1, Vers 6, 6, Vers 1 lesen. Das klingt hier sehr, sehr negativ. Ja? Es gibt entstand ein Murren, weil die Witwen der Hebräer bei der täglichen der Hellenisten bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Es ist eigentlich ein gutes Problem, wenn so viel Leute da sind und die Gemeinde so gewachsen ist, dass so ein Problem entsteht. Es gibt Gemeinden, die haben so ein Problem nie. Und das ist also ein sehr schönes Problem, wenn man zu viele Leute hat. Und das ist hier, wir sehen ganz klar, die Gemeinden, die Jünger mehrten sich, also es entstanden größere Versammlungen. Der nächste Punkt ist, Paulus wurde von Christus direkt zum Glauben geführt. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 9, wie Paulus ihn direkt anspricht und ihn fragt, warum er ihn verfolgt. Und dann delegiert er das Jüngermachen auf einen Jünger von Jesus. Das heißt, Jesus selbst gibt diese Aufgabe einem Jünger weiter. Das sehen wir in Apostelgeschichte 9. Die Bibelstelle, die angegeben ist, ist falsch. Das ist 9, 10 bis 18 sein. Warum ich diese Stelle überhaupt lesen lassen, ist einfach, weil hier etwas ganz Bedeutendes geschieht. Ein Jünger bekommt einen Auftrag, einen anderen zu Jünger zu machen und hat ein Problem damit. Und spricht das mit dem, der ihn zu Jünger gemacht hat, durch. Und dann erst ist er in der Lage, den Jünger zu machen. Das erinnert mich so an die Geschichte, die Jeff gerade vorgelesen hat. Jünger, der einen anderen zu Jünger machen muss, erst einmal bereit werden muss dazu, das zu tun. Nicht? Und das ist hier auf alle Fälle so, dass Jesus direkt hier eingreift. Dann gibt es einige in Apostelgeschichte 11, 20 bis 26, gibt es einige Christen, die in Antiochia evangelisiert haben. Einige haben in Antiochia evangelisiert. Und das hatte zu tun mit der Verfolgung von Stephanus. Sie wurden also zerstreut und hatten dort die Gelegenheit genutzt, Menschen das Evangelium zu erklären und unter anderem auch einigen Leuten aus griechischem Hintergrund das Evangelium zu erklären. Und hier wurden die Leute erst einmal Jünger genannt und später Christen genannt. Das sehen wir in den Versen 20 bis 26. Und auch hier sehen wir, dass die Jünger gewachsen sind, es sind immer mehr geworden und immer mehr sind an den Herrn gläubig geworden. Und dann in Vers 26, die Menge der Jünger wurde zahlreich und die Jünger wurden zuerst in Antiochia Christen genannt. Vielleicht würde Fruchtenbaum sagen, messianische genannt, weil Christen ist griechisch für Messias. Und das heißt, hier ist die Verbindung zu Jesus direkt da und die Jünger aus den Nationen und aus Israel haben dort gemeinsam eine neue Gemeinde gebildet. Dann kommen wir zu einem interessanten Ereignis in Apostelgeschichte 16. Da finden wir Vers 1 bis 3, weil sie ist mir völlig fremd. Ja, hier ist sehr interessant, Timotheus, von dem ja auch zwei Briefe stammen und der auch sehr viel über Jüngerschaft geschrieben, also von dem auch sehr viel über Jüngerschaft geschrieben wurde, der auch sehr viel Jüngerschaft gemacht hat, wurde von Paulus während seines Dienstes in Lystra entdeckt, kann man sagen. Er fiel auf, war gläubig, war bereits ein Jünger und war bereits im Dienst. Und Paulus hat ihn also dann aufgefordert, mitzukommen und ihn dann unterwegs oder während seines weiteren Dienstes mitgenommen und dann ihn zum Prediger und Gemeindeleiter ausgebildet. Und das Interessante ist hier, mit der Beschneidung, die hier erwähnt wird, steht das nicht im Widerspruch zu dem, was vorher steht, in den Versen, in Kapitel 15, wonach den Nationen nichts oder die Gemeinde, die Christen nicht mehr beschnitten werden sollten. Das ist eine gute Frage, aber wenn man unter Juden evangelisieren sollte, und Paulus hat das zuerst einmal gemacht, dass er zuerst einmal Juden angesprochen hatte, jüdische Synagogen besucht hatte, da ist es ein No-Go, wenn man nicht beschnitten ist und dann kann man ihnen das Evangelium nicht so klar machen, denn die Synagogen waren zwar offen für Menschen aus den Nationen, aber die durften da nicht lehren. Und so hatte Paulus dann mit Anteil, Timotheus dadurch mit Anteil an seinem Dienst von Paulus. In Philipper 2, 19 bis 23 sehen wir dann, wie Paulus dadurch zum Jünger geworden ist. Paulus beschreibt ihn dann da an die Gemeinde und schickt ihn nach Philippi. Verse 2, 19 bis 23. Bis dahin. Hier ist sehr interessant. Wir sehen hier eine Person erwähnt, Timotheus ja erwähnt, von dem Paulus sagt, er hatte keinen ihm Gleichgesinnten, der genau wie Paulus, in der gleichen Gesinnung wie Paulus, für das Ihre besorgt sein wird. Das heißt im Grunde, naja, ich weiß, ob das so ganz vergleichbar ist. Es wäre in der Jüngerschaft so etwas wie ein geistliches Klonen. Nicht? Jemand wird genauso wie sein, der ihn zum Jünger gemacht hat. Und das ist sehr interessant, das sieht man auch im Jüngerschaftsprozess immer wieder. Ich beobachte oder habe früher beobachtet, wo wir in der Studentenarbeit gearbeitet haben, dass wenn jemand gläubig wurde und er dann von demjenigen, der ihn zu Christus geführt hat, betreut wurde, dass er die erste Zeit, vielleicht das erste eineinhalb Jahre, genauso sich verhalten hat, wie derjenige, der zum Glauben geführt hat. Man denkt, derjenige spricht selber, hat genauso geredet, hat genauso in der Bibel argumentiert, hat genauso evangelisiert und nachher nach eineinhalb Jahren etwa hat sich das ein bisschen gelöst und hat das seinen eigenen Weg gefunden. Aber das ist ganz normal und das ist hier sehen wir, muss bei ihm genauso gewesen sein. Er war genau wie Paulus um das Ihre besorgt. Und dann steht hier Vers 22, ihr kennt auch seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Er hat wie ein Kind dem Vater mit ihm für das Evangelium gedient. Da erinnere ich mich sehr gut, in Erlangen bin ich mal an der Straße lang gegangen und da ging so ein Vater oder ein Vater die Straße entlang, nicht etwa so. Und zwei Meter hinter ihm, sein dreijähriger Sohn, genauso. und das ist das, was Jüngerschaft eigentlich ganz praktisch ausmacht. Ja? Ich habe leider kein Foto gemacht, man muss ja auch dann vorsichtig sein beim Fotografieren. Aber das war eine sehr interessante Szene. Von einer Straßenseite hätte man wahrscheinlich unbeobachtet fotografieren können. Aber das war wirklich ein interessantes Bild für Jüngerschaft. Läuft genauso wie sein Vorgänger. Und das ist das, was, wenn wir das lernen, dass wir, wenn wir Jesus folgen, dann muss Jesus an uns erkannt sein. Das heißt, wir laufen im Grunde genau wie Jesus. Ja? Und das ist das, was man bei Timotheus hier ganz klar sieht. Dann sehen wir ein nächstes Beispiel, sind Barnabas und Markus in Apostelgeschichte 15 sieht man schon, dass Paulus und Barnabas sich getrennt haben. Und wo war es jetzt hier? Und Paulus dann mit Silas weitergezogen ist und Barnabas den Johannes Markus mitgenommen hat. Nun, Johannes Markus war ja einer, den Paulus nicht mitnehmen wollte, mit einer Begründung. Das ist hier, das sehen wir mal, ich lese das mal ganz kurz vor. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia, es geht noch weiter, nächster Vers, 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündet haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas wollte auch Johannes mit beiden Namen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, ihn nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen war und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Der eine wollte also Barnabas mitnehmen, der andere sagte auf keinen Fall, denn er ist damals abgehauen. Und jetzt ist die Frage, es entsteht Vers 39 eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte und Paulus wählte Silas. Ein heftiger Streit unter den Jüngern. Auch das kann vorkommen und da sollten wir uns keine Sorgen machen. Es gibt also, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich immer an eine rabbinische Geschichte. Ein Rabbiner bekommt Besuch von einer Ehefrau und die sagt, mein Mann behandelt mich ganz schlecht, hat nie Zeit für mich und ich möchte eigentlich, dass du dem Mann mal sagst, wie er sich richtig verhalten soll. Ich bin nicht einverstanden, wie er so die Ehe führt. Und nachdem er sie lange geklagt hat, sagte der Rabbiner, du hast recht. Da kommt der Ehemann und sagt, also ich will aber was dagegen entgegnen. Meine Frau, die macht auch immer, was sie will und wir kommen nie auf einen gemeinsamen Nenner und immer gibt es Streit mit ihr. Und das ist nicht richtig, da sagte der Rabbi, ja, du hast recht. Da sagte die Frau des Rabbis, wie ist es denn, du kannst doch nicht beiden recht geben. Entweder hat er oder sie hat recht. Da sagte er zur Frau, auch du hast recht. Und hier in dem Fall haben wir eine Situation, wo eigentlich beide recht hatten. Ja? Beide hatten recht und deswegen hat Gott das auch gesegnet. Der eine ging mit Markus und hat dort gesegnet nichts gemacht und Paulus ging mit Silas weiter, hat auch einen gesegneten Dienst gemacht. Was bei Barnabas passiert ist, dass er hat dann Markus mitgenommen, gestärkt, ihn als Jünger, so steht hier geschrieben, repariert. Das ist ein guter Ausdruck, sodass Paulus später Markus als einen wertvollen Mitarbeiter gesehen hat und ihn auch immer wieder anderen Geschwistern empfohlen hat. Gut, Jünger machen, Jünger, das war jetzt das Thema. Des ersten Abschnitts, Jünger machen Jünger. Und ich hatte schon einen Latten gesagt, potenziell wäre es möglich, oder rein theoretisch wäre es möglich, dass jeder, der jetzt hier sitzt, im Anschluss an diesen Lektionen, wenn das Projekt abgeschlossen ist, selbst seine eigenen Jünger machen könnte. Wir haben das früher bei Campus für Christus so gelernt, einer macht vier Leute zu Jüngern, vier Leute machen wieder vier Leute zu Jüngern und so weiter und so geht das immer weiter. Das war so die Idee damals in den 80er Jahren, haben wir so gedacht, wir können so die ganze Welt evangelisieren. Nun, das würde theoretisch gehen, wenn alle sofort gläubig werden, aber das ging leider nicht so. Aber im Grunde war nachher jeder in der Lage, Jünger zu machen. Die notwendige Kraft, wie können wir Jünger machen? Das ist dann auf der Seite 32. Die notwendige Kraft bekommen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich höre in diesem Zusammenhang höre ich immer wieder auch heute noch, wenn ich so Predigten höre oder über das Thema gesprochen wird, ihr sollt seine Zeugen sein. Ihr steht nicht da. Es ist also völlig ohne Druck, ohne Leistungsanforderung, hier ihr werdet jetzt die Kraft empfangen und jetzt müsst ihr meine Zeugen sein, sondern es geschieht dadurch, dass wir die Kraft empfangen, werden wir seine Zeugen sein. Das ist das was den Jüngern verheißen wurde, sie würden seine Zeugen sein. Genau wie Jesus übrigens seine Jünger nicht berufen hat oder Petrus nicht gesagt hat, Petrus, du kommst jetzt mit und bist ab jetzt mein Jünger. Sondern er hat gesagt, ich werde dich zum Jünger machen. Ich werde dich machen. Und das ist das, was hier auch geschieht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir in der Lage sein, Jünger zu machen und den Dienst für Jesus zu tun. Gehen wir weiter, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist gab den Aposteln die Kraft zu predigen. Das sehen wir ab Vers Apostelgeschichte 2, Vers 1. Als nun der Tag des Pfingsten erfüllt war, gingen sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Sturm daher und erfüllte das ganze Haus, die darin saßen. Und es schienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, das tut der Heilige Geist. Wenn ich also jetzt andere Leute zu Jüngern mache, dann ist das nicht meine Absicht, nicht meine Idee, sondern das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Denn sonst wird es kein Jünger werden. Schlagen wir Apostelgeschichte 2, 1. Thessalonicher 2, Vers 2 auf. Da finden wir das gleiche Wort. Wir empfinden Freudigkeit, Freimut. Manche übersetzen das freimütig, von Gottes Evangelium zu verkündigen. Das ist das, was auch in Apostelgeschichte 2 steht, dass sie freimütig dann weiter evangelisierten, das Evangelium von Jesus Christus weitergaben und keine Hemmung hatten und das kam aus ihnen heraus. Und ich denke, wenn wir einmal anfangen zu evangelisieren und ruhig den Mut haben, einfach den Mut haben, auf der Straße über Jesus zu sprechen, bei Büchern zum Beispiel oder in unserem Arbeitsumfeld, dann wird das uns immer leichter fallen, weil wir eben die Kraft des Heiligen Geistes haben. Dann, was auch interessant ist, wie der Heilige Geist führt. Der Heilige Geist führt Missionare dorthin, wohin sie haben will. Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, 1 bis 24. Ich will das mal kurz zusammenfassen. Dort hat Petrus wohnt jetzt in Caesarea bei einem Simon den Gerberer und er hat dann während einer Zeit des Fastens eine Vision, nämlich dass er ein Tuch mit sämtlichen unreinen Tieren vor seine Augen geführt bekommt, mit der Aufforderung zu schlachten und zu essen. Und als guter Jude sagt er natürlich, das ist nicht koscher, ich habe das noch nie was Unreines gegessen. Und dreimal kommt diese Vision, wo letztlich immer auch gesagt wurde, nenne das nicht unrein, was ich rein gereinigt habe, was ich reingemacht habe. Es gibt Leute, die sagen, Petrus hat nicht ganz verstanden oder ist ein bisschen begriffsstutzig gewesen, deswegen musste es dreimal gesagt werden. Das halte ich für sehr kurz, das so zu argumentieren. Denn wie soll er als Jude wissen, dass Gott jetzt die Nation erreichen will? Er musste dieses Dreifache haben und diese dreifache Erscheinung ist, wie es im Gesetz geschrieben steht, wie ein dreifacher Zeuge. Beim ersten Mal wird er gedacht haben, ich habe so einen Hunger und wahrscheinlich habe ich zu wenig getrunken und ich spinne. Ja? Ich habe Halluzinationen. Wenn es die gleiche Halluzination ein paar Minuten später wiederholt, dann wird man nachdenklich und sagt, vielleicht doch nicht ganz eine Halluzination, vielleicht ist es ein Teil davon, aber nicht ganz. Und beim dritten Mal war es völlig klar. Und dann standen draußen römische Soldaten, die sollten ihn mitnehmen und zu Cornelius bringen, in das Haus eines aus den Nationen, zu den Römern sogar. Und dazu war er dann nach dieser Vision bereit. Vorher wäre er dazu gar nicht bereit gewesen. Und das müssen wir verstehen, das ist also einfach eine Zeitenwende, die da geschieht. Und der Heilige Geist musste durch gewisse Methoden die Jünger überführen, ihren Dienst zu tun. Hätte Gott es aus dem Alten Testament wissen können, die Nationen auch durch den Messias erreicht werden sollten? Das ist eine gute Frage, denn das Konzept war eigentlich im Alten Testament so, so habe ich das auch immer verstanden, dass jetzt Israel nimmt den Messias an. Ja, angenommen. Israel nimmt den Messias an. Jesus wird König von Israel. Und dann kommen die Nationen nach Israel, erkennen, dass Gott in Israel ist und wollen ihn kennenlernen. Das ist das, was bei Salomo passiert ist, was bei David passiert ist, was bei Hiskia passiert ist, wo immer wieder da steht, dass ganz große Mengen aus dem Ausland kamen und den Gott Israels kennengelernt haben. Und ich bin davon überzeugt übrigens, dass sehr, sehr viele Menschen aus den Nationen zur Zeit Salomos nach Israel kamen und haben das Königreich Salomo angeguckt, haben sich belehren lassen über Gottes Wahrheit. Und das ist so, dass eigentlich Israel sollte das Licht über den Nationen sein. Und wenn Israel Gott folgt, würden sie automatisch kommen. Und Gott hat immer dafür gesorgt, dass Israel Licht der Nationen wird. Auch nachher in Babylon waren sie Licht, weil sie dann umgekehrt sind und warteten auf die Rückkehr nach Israel. Und Sie haben also, wir hatten jetzt letzten Sonntag Purim, Fest, was also im Buch Esther beschrieben ist, wo viele wirklich gesehen haben, dass Gott Israels wirklich sein Volk bewahren kann. Und insofern ist nicht so klar, dass man woanders hingeht. Juden missionieren nicht. Das ist Apostelgeschichte 1, ja. Aber das, was dann auch zitiert wird, ist Joel. Ist das eigentlich die Zeit, wenn das messianische Reich auf der Erde beginnt?
Richtig.
Weil es ist so, dass im Gesetz steht ganz klar geschrieben, dass man sich von Leuten aus den Nationen, die in Israel wohnen, auch fernhalten soll erst einmal. Bis sie dann Fremde werden, die den Gott Israels angenommen haben. Nicht? Das ist also schon, das ist schon eine schwierige Frage. Oh, ich habe über das Buch Ruth in unserer Gemeinde mal gepredigt und den Leuten immer wieder betont, es ist keine romantische Liebesgeschichte. Das ist ein knallhartes Geschäft. Oh, jetzt ist der Jeff wieder traurig. Elimelech ging aus Israel weg und hat eigentlich Gottes Gericht entfliehen wollen, was Israel gerade bekommen hat. Er wollte dann woanders hingehen und nicht das getan, was er eigentlich getan hat. Deswegen sind auch seine Söhne gestorben, die nachher geheiratet hatten und hatten Witwe hinterlassen. Und Ruth hat, denke ich, durch den Restglauben, der da war bei der Familie, sich bekehrt und hat dann gesagt, ich komme mit nach Israel, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und das ist das, was bis heute im Judentum als für die Konvertierung einer Frau sehr wichtig ist, dass sie erkennt, dein Gott Israel ist mein Gott. Und damit ist sie eigentlich nicht Jüdin geworden, sondern sie ist erst einmal eine geworden, die unterrichtet werden muss im Gesetz und in den Propheten und dann aufgenommen wird in die Gemeinschaft. Nicht, es ist aber nicht so, dass Israel hinausging in der Geschichte Israels. Israel ging nicht hinaus und machte andere Nationen zu Juden. Das war nicht die Idee, das Konzept des Gesetzes. Das war nicht das Konzept des Volkes Israel. Sondern es kamen Leute dazu. Und jetzt ging man raus. Und jetzt waren Nationen draußen. Und jetzt hat Gott zu Menschen aus den Nationen gesprochen, wie bei Cornelius. Komm und hol Petrus. Und der wollte das Evangelium sagen. Und dann musste er vorbereitet werden. Das ist wirklich, wirklich was völlig Neues. Das sehen wir auch in der Apostelgeschichte 11 später, wenn wir dann sehen, wie Petrus sich verteidigen musste vor den Jüngern. Sie hatten ein Problem. Und dann sehen wir auch in der Apostelgeschichte 11, das sehen wir, wenn wir weiterlesen, dann, wie er dann seinen Bericht gibt, dass die Jünger, oder Vers 18, als sie aber den Bericht von Paulus gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben. Das musste erstmal erkannt werden. Wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Lernprozesse, die Jünger auch mal durchmachen müssen. Und wo der Heilige Geist dann eben sie führen muss, weil sie von selbst auf die Idee gar nicht gekommen wären. Petrus wäre nie auf die Idee gekommen, Cornelius zu besuchen. Nicht? Und dann Apostelgeschichte 11 hatten wir schon gelesen. Die Gemeinde in Antiochia, wo die ersten Leute Christen genannt wurden, das war ja erst später, wo dann Leute dann schon parallel dazu jetzt Israeliten zu Christus, Juden zu Christus geführt haben und dann Leute aus Griechenland dazu kamen, die dann auch gläubig wurden. Lesen wir mal 16, Apostelgeschichte 16, 6 bis 13. Vielen Dank, bis 10, das reicht. Vielen Dank. Interessant ist, dass der Heilige Geist hier Jünger nicht auffordert zu gehen, sondern sie hindert zu gehen. Nicht? Also der Heilige Geist führt, gibt die notwendige Kraft und führt hier Missionare dorthin, wo sie hin sollten. Und sie sollten dann sich vorbereiten, nach Europa zu gehen. Das ist das, was auch heute noch in Gemeinden immer wieder geschieht. Manchmal nehmen wir es vielleicht nicht so wahr. Also ich höre immer wieder Geschichten von Berufungen. Ich habe selbst seine Berufung so nicht gehört. Aber einfach angefangen zu arbeiten und das kann auch vom Heiligen Geist gelenkt sein. Das ist also schon, dass durch den Heiligen Geist werden wir geführt, Jünger Jesus zu sein und andere zu Jüngern zu machen. dann sehen wir, dass der Heilige Geist Herzen von Menschen öffnet. Das sehen wir am Beispiel von Cornelius in Kapitel 10, 34 bis 48. Das lesen wir jetzt nicht, weil die Zeit schon zu fortgeschritten ist. Dass Cornelius das Evangelium hört, der Heilige Geist fiel auf alle, die das Wort hörten, Vers 44. Und die Jünger hörten sie in Sprachen reden. Das war damals das Zeichen für die Jünger, dass die wirklich den gleichen Geist hatten. Denn es gab keine anderen Hinweise. Und dann war die Frage, ja, wenn sie die gleiche Gabe empfangen haben wie sie, wie wir, warum sollen wir nicht sie taufen lassen und dann, dass sie auch Teil der Gemeinde werden? In Johannes 16, 7 bis 11 sehen wir eine zentrale Stelle, wie über die Führung des Heiligen Geistes direkt geschrieben wurde. Und zwar 7 bis 11, jetzt kannst du lesen. Ich will auf die einzelnen Sachen, die der Heilige Geist hier erklärt, nicht weiter eingehen, aber es auf alle Fälle, dass der Heilige Geist kommen wird und uns lehren wird, überführen wird und lehren wird. Dann Vers 12, 13 heißt es noch, ich hätte noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht vertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und das ist das, der Heilige Geist wird uns lehren, wird uns unterrichten. Und hier sehen wir in den Versen 7 bis 11, dass er die Welt und uns überführen wird über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, er überführt Menschen, dass sie gläubig werden. Nicht wir machen das. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass für den Jünger ist es wichtig, der Heilige Geist führt den Jünger. Der Heilige Geist erklärt die Wahrheit und verherrlicht Jesus für die Jünger. Für die noch nicht Jünger, die noch nicht gläubig sind, ist es wichtig, wenn sie gläubig werden, ist das die Arbeit des Heiligen Geistes. Es ist nicht die Arbeit unserer Argumentation. Und ich höre immer wieder bei evangelistischen Gesprächen, oh, ich war nicht eindeutig genug, ich war nicht stark genug, der ist nicht zum Glauben gekommen, ich habe ihn nicht überredet. Wir brauchen Leute nicht überreden, wir haben keine Werbeaktion, wo Leute zu Verträgen unterschreiben auf der Straße, nur für ein Zeitschriftenabo, sondern wir sollen nur Zeuge Jesu sein und dann wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass die anderen dann die Menschen dann gläubig werden, die wir ansprechen. Und dann sehen wir auch weiter, dass der Heilige Geist den Apostel Kraft, Einsicht und Mut gab, um sogar ihren Feinden klare Antworten zu geben. Das sehen wir in Matthäus 10, wir hatten das vor eine Lektion mal besprochen, dann in Apostelgeschichte 4, wie sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Und dadurch wurden letztlich die Jünger ermutigt und gestärkt. Das sehen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Da heißt es, und als sie gebetet hatten, sie waren gerade wieder verhaftet worden und freigelassen worden, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und das ist das, was die Jünger ermutigt und gestärkt hat. Paulus schreibt in Epheser 5 dann noch dazu, wie man vom Heiligen Geist erfüllt werden kann. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das können wir vielleicht im persönlichen Gespräch nacherklären, aber das ist ein Thema, was dann in der chinesischen Gemeinde von mir auch mal angesprochen wird, wo ich gerade über den Heiligen Geist spreche. Der nächste Punkt, Verteidigung des Glaubens. Menschen, die das Evangelium verbreiten, lernen auch den Glauben zu verteidigen und Antworten zu geben. Da sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, wie Stephanus argumentiert. Und wenn man einmal eine Evangelisationsschule machen kann, möchte, wie man eine evangelistische Botschaft gibt, dann kann man in der Apostelgeschichte eine ganze Menge Beispiele finden. Zum Beispiel hier, wie Stephanus sehr ausführlich erklärt, wie Israel von Gott immer wieder angesprochen wurde und geführt wurde und wie sie letztlich, wie es in der Bibel auch geschrieben steht, immer der Führung Gottes ausgewichen sind und ungehorsam waren. Diese Fähigkeit, das zu sagen, hatte Stephanus natürlich dadurch, dass er die Heilsgeschichte Israels selber kannte und der Heilige Geist hat ihn darauf gebracht. Und das zeigt auch sehr wichtig, auch ganz deutlich, dass der Heilige Geist es nicht von uns nimmt, was wir sagen sollen, sondern aus seinem Wort nimmt. So ist es sehr wichtig, dass wir sein Wort immer wieder studieren, dass wir wissen, was wir sagen sollen. Denn uns fällt oftmals nichts ein. Nicht? Also das ist so, wir müssen, je mehr wir Gottes Wort lesen, und ich meine nicht nur das Neue Testament, umso mehr werden wir in der Lage sein, auch Gottes Wort zu verteidigen. Dann Paulus und Barnabas brauchten, als sie auf Missionsreise waren, das sehen wir in Kapitel, sehen wir, wie sie dort das Evangelium verbreitet haben. Und die Leute aus den Nationen kamen und als sie einen Kranken geheilt hatten, wollten sie ihn also, sie also als wie Götter verehren. Und da hat Paulus zu ihnen Folgendes gesagt, das ist in Vers 16: Gott ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihren eigenen Weg gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und was auch vorher steht, dass sie sich umkehren sollten zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Das heißt, auch die Nationen brauchten diese Informationen und mussten daran erinnert werden, dass es eine allgemeine Offenbarung in der Natur gibt. Und darauf hat Paulus hingewiesen. Und da sehen wir, wie Paulus dann in Apostelgeschichte 17 den Altar für den unbekannten Gott nimmt, als Beispiel dafür, dass sie im Grunde schon den unbekannten Gott verehren, ohne es zu wissen, und dann zu erklären, wer dieser unbekannte Gott ist. Er verteidigte seinen Glauben als Retter und auferstandener Herrn vor den Philosophen in Athen und hat im Grunde auch die Umgebung benutzt. Und auch das ist eine klare Sache, wie der Heilige Geist uns führt. Wir können immer, wenn wir evangelistische Gespräche führen, damit rechnen, dass Gott uns immer die richtige, zur richtigen Zeit die richtigen Beispiele und die richtigen Antworten gibt. Dann ein paar Kapitel weiter, 21, wir werden das schnell überfliegen, weil ich möchte ein bisschen mehr Schwerpunkt setzen auf die Anwendung. Er hat Gottes Wort benutzt, ja, also Geschichte Israels. Sie haben das, Gott hat, der Heilige Geist hat ihnen gezeigt, sie in ihrer Kultur im Zusammenhang anzusprechen. Dass es ein Gott, dass Gott sich die Nation auch offenbart hat. Und dann bei C, Paulus hat diesen Anlass benutzt. Diesen Anlass benutzt, diesen Altar, also auch im Grunde die Umgebung benutzt, um darzustellen, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Und über seine Auferstehung und über die Rettung gesprochen. Aber was ich vorhin bei Stephanus auch betont habe, ist, Stephanus war natürlich unterrichtet im Gesetz und den Propheten. Das ist, was man immer wieder tut im Judentum, die Bibel lesen, immer wieder studieren. Und wir haben da, Christen aus der Nation haben da meines Erachtens immer einen großen Nachholbedarf. Ich empfehle, eine Stunde täglich die Bibel zu lesen. Und zwar nicht nur Lieblingsverse, sondern ruhig mal Erstes Buch Mose bis Offenbarung. Und wenn man hinten angekommen ist, hat man vergessen, was vorne war, fängt man von vorne an. Und nach 30, 40 Mal hat man ein bisschen mehr gemerkt, sich gemerkt und kann da ein bisschen mehr verstehen. Bei mir hat es ausgereicht, die Bibel dreimal durchzulesen, bis ich verstanden habe, ich soll evangelisieren. Also man versteht zwar nicht alles, aber das Wichtige versteht man schon. Dann Paulus vor Agrippa. Erstmal vor Israel selbst, bei seiner Verhaftung, Apostelgeschichte 21, sehen wir, wie er den persönlichen Ruf durch Jesus Christus bezeugt und das jüdische Verständnis von Gottes Wort benutzt, um hier zu erklären, warum er Jesus für den Messias hält. Und dann auch vor Festus und Agrippa, als dann entschieden werden sollte, warum er nach Rom geschickt werden sollte. Es gab keinen Anklagegrund damals, hat er dann sehr ausführlich von seiner Bekehrung und von den Propheten berichtet, dass, wo dann letztlich auch Agrippa dann endlich sagte, es fehlt nicht viel und du überredest mich auch Christ zu werden. Das heißt, er hat eigentlich die Botschaft verstanden und hat eigentlich genau verstanden, worum es geht und konnte eigentlich viele Fakten, die er dem römischen Statthalter Festus gegenüber äußerte, konnte er bestätigen, denn es war ja nicht, wie Paulus schrieb, im Winkel geschehen. Ach so, ja, stimmt. Ich habe hier nicht den Lückentext, ich habe hier die Lehrausgabe und da habe ich vergessen, stimmt, ich habe euch ja Lücken gelassen, ich bin ja so gemein. B ist allgemeine Offenbarung der Natur, C ist allgemeine Offenbarung Gottes, als auch Zitate von den Philosophen. Entschuldigung, ich habe vergessen, mein Arbeitskonzept hier zu haben. Ich habe hier die Schummelversion. Und dann hier, Festus und Agrippa hörten die biblische Prophetie, das Leben von Jesus und Gottes Wirken. Ich habe das völlig vergessen, Entschuldigung, natürlich. Ja. Ich habe nur Schwarz-Weiß-Drucker, also sonst hätte ich es auf Rot gesehen. Kommen wir zu F. Petrus empfiehlt allen Christen bereit zu sein, denen eine Antwort zu geben, für den Glauben und für die Hoffnung, die wir haben. Lesen wir dazu ab 1. Petrus 3, 15 bis 16. In meiner Studentenzeit bin ich ab und zu mal, vor allem wenn man ein älteres Semester war und dann die jungen Studenten, die angefangen haben zu evangelisieren, in unserer Arbeit damals an der Uni in Berlin, haben dann junge Studenten, die gerade gläubig waren, versucht zu evangelisieren. Und ich war nicht bei allen so bekannt, weil ich einen eigenen Dienst geleitet hatte in dieser Arbeit. Bin ich dann mal hingegangen und habe nicht Christ gespielt. Ich wollte dann mal hören, was sagen die denn Leute denn so? Wie erzählen sie mir das Evangelium? Und habe immer versucht, so ein bisschen dagegen zu argumentieren. Und das war interessant. Die Leute wussten oftmals nicht, wie sie argumentieren sollen. Nicht, weil ich es so schwer gemacht habe, sondern weil sie einfach die Bibel nicht gelesen haben. In der chinesischen Gemeinde spreche ich immer wieder Leute an und sage, Leute, ich bin jetzt hier ein Kommunist, bitte erklär mir doch das Evangelium. Und das ist interessant, was ich immer höre. Und ich muss die Leute wieder ermutigen, also schau mal nach, was ist denn das Evangelium? Jetzt habe ich so einige Chinesen gebeten, mal so grundsätzliche Bibelverse, wie Johannes 3, Vers 16 und verschiedene andere Leute mal auswendig zu lernen. Ich habe denen jetzt 5 Leuten an Karten gegeben, die ich selber gedruckt habe, auf Chinesisch, bin ich ja hier, ihr habt 2 Wochen Zeit, in 2 Wochen ist Prüfung. Und weil sie die einfachsten Verse nicht kennen. Das ist eine sehr wichtige Voraussetzung, ist, wenn wir vorbereitet sein wollen, müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen wirklich fähig sein, Grundlage, Grund zu geben für unsere Hoffnung. Und deswegen empfehle ich Bibelverse auswendig lernen und viel, viel Bibel lesen. Wirklich, das ist sehr wichtig. Dann, 4. Punkt, Erwartung der Wiederkunft Jesu. Das letzte Wort Jesu in Apostelgeschichte 10, 1, Vers 10, was sagte Jesus da? Er sagte, dass er, ich bin gemein, Apostelgeschichte 1, Vers 10, das musste man eigentlich auswendig wissen. Also vorher war Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet mein Zeugen sein und so weiter. Und dann, wie geht's weiter? Er wurde in den Himmel aufgenommen, ja, und dann? Also 10, 11, das gehört eigentlich, können wir 11 noch ergänzen, okay. Das heißt, Jesus hat sich verabschiedet mit der Aussage, er würde wiederkommen. Oder die Engel haben gesagt, er würde wiederkommen. So. Er war weggenommen und dann haben die Engel gesagt, er würde wiederkommen. Das heißt, das Letzte, was sie hörten, war, okay, Jesus geht nicht mit nach Jerusalem, er wird wiederkommen. Und Paulus war einige Monate in Thessalonik und die Leute waren von Paulus und Silas in der Wiederkunft Jesu sehr gut unterrichtet. Und das sehen wir erst in Thessalonicher 1, 9 bis 10. Auch das gehört dazu, was wir als Jünger weitergeben sollen, dass Jesus wiederkommt. Jesus wird für die Christen kommen, nicht um zu richten, sondern um sie zu sich zu holen. Ich hatte mal in der chinesischen Gemeinde über das Thema gepredigt, über Wiederkunft Jesu, da hatte ich 2 Lektionen gehabt und habe unter anderem auch sehr stark dass in manchen Gemeinden noch verwendete apostolische Glaubensbekenntnis kritisiert. Da heißt das dann, Jesus kommt wieder zu richten, die Lebenden und die Toten. Das löst bei Katholiken immer Angst aus. Hoffentlich kommt Jesus heute nicht wieder. Dass es möglichst weit weg ist. Ja? Jesus kommt nicht wieder zu richten, die Lebenden und die Toten, sondern er kommt wieder, um die zu retten, die an ihn glauben. Und wir kommen mit Jesus wieder. Und wenn wir darum bitten, dass Gottes Reich kommt und wir wiederkommen, oder dass Jesus wiederkommt, bitten wir gleichzeitig, dass wir wiederkommen. Das sieht man ganz klar in Offenbarung 19, dass Jesus gefolgt wird von der Gemeinde. Und wie es auch hier heißt im Kolosser 3, dass wir mit Christus verherrlicht werden. Natürlich wird Jesus die Ungläubigen richten, aber das ist nicht die Gemeinde. Und lesen wir mal Kolosser 3, 1 bis 4. Ich weiß, die Zeit schreitet vor. fort. Deswegen lese ich schnell mal Kolosser 3, 1 bis 4 vor. Wenn ihr nun mit Christus aufweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das zeigt einfach, dass Jesus, dass wir mit Jesus wiederkommen werden. Und auch das letzte Gebet, was Jesus, in der Bibel steht, das letzte Gebet ist in Vers 22 Offenbarung, Vers 20 Offenbarung 22: Komme bald, Herr Jesus. Das ist die Erwartung, jetzt fasse ich mal kurz zusammen. Die Erwartung, die ein Jünger hat, ist die Wiederkunft seines Herrn. Also ich fasse es zusammen. Erstens hatten wir Jünger machen. Jünger machen Jünger. Die Kraft dazu ist vom Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist kriegen wir Ideen, wie wir den Glauben an Jesus Christus verteidigen können, wie wir aus Gottes Wort und aus unserer Umgebung, die wir haben, Beispiele herausfinden können, um Menschen zu Christus zu führen. Und dann haben wir eine Perspektive. Es geht hier nicht nur um diese Zeit jetzt, sondern es geht auch um die Zukunft. Menschen, die an Jesus Christus glauben, werden mit Jesus wiederkommen und Jünger machen werden, mit Christus verherrlicht werden. Und da sehen wir vielleicht auch so ein bisschen eine Ahnung, wozu Jünger machen dient. Wer mit Jesus Christus wiederkommt, wird eines Tages mit Christus herrschen und regieren. Es ist also hier ein Training für Führungsaufgaben im messianischen Reich. Okay, ich habe noch ein paar Minuten zur Anwendung. Was lernst du aus der Urgemeinde über deine Aufgabe, Jünger zu machen? Die Kraft von Gott, vom Heiligen Geist, was noch? Du wirst das Wort kennenlernen sollen, kennenlernen, genau. Richtig, niemanden überzeugen, sondern einfach nur bezeugen. Das ist richtig. Das ist übrigens sehr entspannt. Ich habe es mal einem Nichtchristen gesagt früher: Glaub ja nicht, dass ich will, dass du Christ wirst. Das will ein anderer. Aber ich will dir nur die Botschaft sagen. Das setzt den anderen auch nicht unter Druck, ja? Dass er jetzt unbedingt das annehmen muss. Das ist anders als bei Zeugen Jehovas. Die müssen Druck ausüben. Also drei Dinge. Kommt vom Heiligen Geist. Wir müssen Gottes Wort lernen. Wir brauchen nur bezeugen. Was haben wir noch gelernt? Das war's, okay? Nächster Punkt. Inwiefern oder auf welche Weise erwartest du die Hilfe des Heiligen Geistes bei der Verbreitung des Evangeliums? Ich habe von einem gehört, der hat große Angst gehabt, Menschen über Jesus zu sprechen. Was hat er gemacht? Er hat gesagt: Herr Jesus, gib mir heute einen, mit dem ich über dich sprechen kann. Und hat er mit jedem Tag mit ihm über Jesus gesprochen, weil Jesus ihm immer einen gegeben hat. Vielleicht eine Hilfe, dass wir einfach diese Idee haben. Normalerweise fällt es nicht so leicht, Jesus zu bezeugen, aber dass wir das einfach von Gott erbitten. Was sind die wichtigen Prinzipien, die du von den Aposteln lernst, wenn du deinen Glauben darstellen und verteidigen kannst? Gott ist sich gut auskennen, das ist ein wichtiges Prinzip. Die Umgebung genau beobachten und aus der Umgebung direkt Beispiele nehmen, um hier Leute anzusprechen. Also immer wenn ich irgendwo angefangen habe, was Neues zu machen, evangelistische Einsätze zu beginnen, habe ich erst einmal so 4 bis 6 Wochen Feldanalyse gemacht. In meiner Schulzeit war das so, in meiner Unizeit war das so. Ich habe gefragt, wie ticken die Leute, wie denken die Leute. Ich habe viel auch von den Kommunisten gelernt, wie man evangelisiert, das klingt komisch. Lenin sagte, um seinen Feind zu kennen, muss man ihn studieren. Und das ist sehr wichtig, da ist ein wichtiges Prinzip dran. Ja, wir müssen verstehen, wie Nichtchristen ticken, wie Leute denken, wie es für eine Sorge sie haben. Und ich habe es mal gehört in einer Ausbildung, also von einer Ausbildung von Stasi-Offizieren, dass die nach Westen geschickt wurden. Denen wurde gesagt, überlegt genau, untersucht genau, wie denkt ein Westdeutscher, wenn er sich morgens rasiert und in den Spiegel guckt. Wie denkt er, wenn er seinen Kaffee trinkt? Was denkt er, wenn er Zeitung liest? Wenn er sein Haus verlässt? Wenn er auf Arbeit geht? Was sind seine Gefühle? Was sind seine Ideen? Und versuche das zu verstehen und teile uns das mit, damit wir, wenn wir die BRD erobern, darauf eine Antwort haben. Und im Grunde ist es bei uns genauso. Ja? Wir müssen genau verstehen. Wie denkt eigentlich Christ? Was sind seine Ängste? Was sind seine Sorgen? Es ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir auf die Leute eingehen und versuchen zu verstehen, wo sie sind und mit ihnen leiden, mit ihnen verstehen. Ein Nerd, der nur am Computer sitzt und nichts weiter versteht, außer seine Maus zu bedienen und die Welt nicht kennenlernt, wird dazu nicht in der Lage sein. Aber wir müssen raus und wir müssen lernen. Und das kann jeder Mensch tun, denn das ist ja menschliche Eigenschaft. Letzte Frage, dann haben wir noch, dann sind noch 2 Minuten für die letzte Frage. Erwartest du, dass Jesus bald wiederkommt? Wenn ja, wird dies diese Wahrheit dein Leben ändern oder steuern? Wie wirst du deine Zeit und deine Ressourcen anwenden? Wie geht ihr mit dieser Frage um? Wie würdet ihr die Frage beantworten? Eigentlich geht es nicht um Bereitschaft, sondern um Erwartung. Bereit sind wir grundsätzlich als Christen immer. Denn wir haben den Heiligen Geist und wenn der Heilige Geist weggenommen wird von der Erde, nach 2. Thessalonicher 2, wonach derjenige, der den Antichristen hindert, aufzutreten, weggenommen werden muss, dann sind wir weg. Aber erwarten wir, dass Jesus bald wiederkommt. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, habe früher die Erwartungshaltung war stärker, heute ist das ein bisschen weniger, weil ich merke langsam auch, wie man älter wird und nicht mehr so kann und vielleicht die Wiederkunft Jesu nicht mehr erlebt, sondern auferstehen muss. Aber auch das ist ein wichtiges Signal. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Paulus schreibt in Epheser 5, ab Vers 15, kauft die Zeit aus, es ist böse Zeit. Die Zeit, die ich jetzt hier investiere, ist meine Lebenszeit, die ich investiere. Und wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache, investiere ich dann mein Leben. Wir haben eine Mortalität von 100%. Das heißt, wir werden alle sterben. Und wann, wissen wir nicht. Aber jeder Augenblick, den wir leben, ist ein Weg dorthin. Also nutzen wir Zeit aus. Wie verwenden wir unsere Ressourcen? Wie verwenden wir unsere Zeit? Erst einmal selbstbereit sein, denke ich. Okay, gut, dann nehme ich den Punkt mit auf. Das ist gut. Habe ich so noch nicht gedacht. Ich habe erstmal an mich persönlich gedacht, selbstbereit zu sein. Und natürlich ist es so, wenn wir anderen über Christus, von Christus erzählen, dass sie auch geschult werden, bereit zu sein. Auf alle Fälle ist Jünger machen ein Ausbildungsprogramm, wie wir es bei Timotheus gesehen haben, bei Paulus gesehen haben. Und damit beende ich das. Und